Guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Ich bin Martin Smith.
Ich bin Walter.
Hallo Walter.
Hi.
Heute werden wir ein wenig über den Höhepunkt des Zeitendes sprechen.
Genau, denn die Leute fragen und wollen die Abfolge der Ereignisse wissen. Die Welt hat so viele Ansichten über das Kommen Christi. Da wir es mit Endzeitereignissen zu tun haben, wollen wir sie klarstellen und die Reihenfolge der Ereignisse bis zum Ende zeigen. Einfach als biblischen Überblick für diejenigen, die darüber noch weitere Informationen wünschen.
Wie du schon vorher angemerkt hast, könnte es auch als weiteres Werkzeug in der evangelistischen Werkzeugkiste hilfreich sein.
Das stimmt.
So lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder hier zusammenbringst. Herr, wir freuen uns auf den Tag, an dem Jesus in den Wolken des Himmels kommt, um uns zu holen. Hilf, dass die Zuschauer und wir zu diesem Thema mehr verstehen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, jeder wartet auf den kommenden Höhepunkt der Geschichte.
Ja.
Ich freue mich jedenfalls schon darauf. Das ist die berühmte Aussage Wesleys. Ich möchte eine Sache wissen, den Weg zum Himmel, wie man sicher an diesem glücklichen Ufer landet. Gott selbst ließ sich herab, den Weg zu lehren, zu diesem Zweck kam er vom Himmel herab. Er hat es in ein Buch niedergeschrieben. Oh, gib mir dieses Buch, egal um welchen Preis, gib mir dieses Buch Gottes. Dann sagt er, ich habe es. Hierin ist genug Wissen für mich. Lass mich Homo unius libri, der Mensch des einen Buches sein. Im Grunde sagt er das, was auch die Reformation sagt. Du hast die Bibel, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Also sollte man dich nicht durcheinander bringen können, weil Gott es doch in das Buch gelegt hat. Und wir müssen uns ansehen, was es sagt. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist der Todesstoß für jeglichen Spiritualismus.
Das ist wahr.
Nicht wahr?
Ja, definitiv.
Denn sie machen es zu einem spirituellen Ereignis und vergeistigen die buchstäbliche Wiederkunft Christi. Und deshalb lieben sie, wie es Blavatsky sagte, die kabbalistischen Versionen der Bibel, die neuen, die von einem Ende des Zeitalters sprechen und nicht vom Ende der Welt. Für sie ist das Kommen Christi kein buchstäbliches Erscheinen in den Wolken, aber hier haben wir eine sehr eindeutige Aussage, dass es doch ein tatsächliches Ereignis ist. So müssen wir uns eine Frage stellen. Warum wird er wiederkommen? Wie wird er wiederkommen? Damit wir nicht verwirrt werden.
Ja, das ist sehr wichtig.
Jesus warnte uns ja, dass es
falsche Christusse geben und Satan ihn nachahmen werde.
Richtig. Warum wird er also wiederkommen? Titus 2, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren Retters Jesus Christus. Nun, die Grammatik im zugrunde liegenden Griechisch hier macht es ziemlich eindeutig, dass der große Gott und Retter Jesus Christus ein und derselbe sind. Das ist ein weiterer Schlüsselvers, der uns etwas über Jesus sagt.
Ja.
Das ist die gesegnete Hoffnung, das, worauf jeder wartet. Ich bin so überrascht, dass Leute nicht wollen, dass die Wiederkunft stattfindet.
Ja. Dafür klammern sie sich an alle möglichen irdischen
Schätze. Ganz offensichtlich haben sie kein Interesse an der gesegneten Hoffnung. Johannes 14 ist meine biblische Kurzversion der Endzeit. Diese paar Verse. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Martin, ist das buchstäblich?
Ja.
Du glaubst es?
Das tue ich.
Was stimmt denn nicht mit dir?
Ich liebe diese Verse.
Ich bin so froh über die King James Version. Dort sind in meines Vaters Haus viele große Häuser. Bei den modernen Übersetzungen gibt es nur noch viele Häuser. Und in den noch moderneren liest man, dass dort viel Platz ist. Da bekommt man gar nichts. Da bist du nur ein Geist auf Wolke 7. Wieder wird alles verschoben und vergeistigt. Wann geht man denn nach diesem Vers in den Himmel, Martin?
Wenn er kommt, um dich aufzunehmen, wenn er wiederkommen wird.
Und was glaubt die Welt?
Na, dass du entrückt werden wirst. Andere glauben, dass man beim Tod direkt in den Himmel geht.
Dann sind sie doch schon alle dort. Welchen Sinn hätte es dann, sie zu holen, wenn sie schon dort wären? Es ist so deutlich und logisch, wenn man es zulässt, dass die Bibel sich selbst auslegt.
Wie ich es schon in meinem Zeugnis sagte, genau dieser Vers war der letzte, der mich überzeugte. Also wenn man das liest und mit der Hilfe des Heiligen Geistes entdeckt, dann muss es doch all diese Verwirrung wegwischen.
Richtig. Lest eure Bibel so, wie sie da steht. Wie wird er denn kommen? Nun, es wird universell wahrnehmbar sein. Siehe, er kommt mit den Wolken und sehen wird ihn jedes Auge. Offenbarung 1, Vers 7. Und sehen wird ihn jedes Auge, Martin. Es ist doch interessant. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Es wird also ein spektakuläres Ereignis sein und jedes Auge wird ihn sehen.
Ganz genau.
Das heißt, dass jedes Auge all derer, die lebendig sind, ihn sehen werden. Es ist keine geheime Angelegenheit, die irgendwo geschieht. Was bedeutet es denn, wenn da steht, dass er mit den Wolken kommt? Der hebräische Parallelismus muss uns das beantworten. Psalm 104, Vers 3. Der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. Wir wissen immer noch nicht, was es ist, aber wir haben das Wort Wagen als Synonym, das hier für Wolken gebraucht wird.
Chariot.
Machen wir weiter. In Matthäus 24, Vers 30. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Martin, in deinem Gebet sagtest du, dass er durch die Wolken kommt, aber er kommt auf oder mit den Wolken des Himmels.
Ja, das stimmt.
Dann wollen wir natürlich wissen, was diese Wagen sind. Psalm 68, Vers 18. Gottes Wagen sind 10.000 mal 10.000, Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, wie am Sinai in Heiligkeit. Jetzt haben wir ein eindeutiges Bild. Die Bibel legt sich wieder selbst aus. Er kommt also mit seinen Abertausenden und Millionen von Engeln. Das wird spektakulär sein. Wenn ein Engel, der auf das Grab zuschritt, schon ein Erdbeben auslöste, wenn dieser eine Engel sie wie tot zu Boden fallen ließ, wenn ein Engel den Stein mit seinem Finger zurückrollte, wie wird es dann sein, wenn Milliarden von Engeln kommen?
Ja, ein Engel erledigte 180.000
assyrische Soldaten und das in einer einzigen Nacht.
Ich denke, es ist unvorstellbar.
Ja, und sie versuchen uns zu erzählen, dass es eine Rattenplage war. 2. Thessalonicher 1, 7. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Lukas 9, 26. Wenn er kommen wird, in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Das ist schon spektakulär. Die Herrlichkeit Gottes übertrifft die Sonne an Helligkeit. Und das mehrfach. Kein Menschenauge kann sie sehen und leben, außer man ist besonders dafür vorbereitet.
Ja.
Auch bei Mose, er spiegelte nur einen Bruchteil von Gottes Herrlichkeit wider und die Israeliten
konnten ihn nicht ansehen, ja.
Matthäus 25, 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Er kommt also nicht als der demütige Retter, der Retter, der sich opfert. Er kommt als der König der Könige und der Herr der Herren. Ich denke, dass es ziemlich eindeutig ist, wie er kommt, nämlich sehr spektakulär.
Ganz genau.
Offenbarung 5, Vers 11 sagt uns, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die Bibel benutzt Begriffe wie Million oder Milliarde nicht oder Billion nicht. Aber wenn man das ausmultipliziert, sind das Milliarden und Abermilliarden von Engeln.
Spektakulär.
Ja, spektakulär. Ein weiteres Merkmal der Wiederkunft ist, dass sie hörbar sein wird. 1. Thessalonicher 4, 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Also wird es jeder hören.
Ja.
Diese Stimme dringt sogar zu den Ohren der Toten vor.
Ja. Und bringt sie aus dem Grab heraus.
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Martin, wer wird versammelt?
Seine Auserwählten.
Aber die anderen nicht.
Nein.
Man muss gut aufpassen, wenn man die Bibel liest. Was sagt sie wirklich und nicht? Was jemand denkt, dass sie sagen würde.
Oder was man selbst möchte, dass sie sagt.
Genau. Wir sind nicht an dynamischer Äquivalenz interessiert, sondern wir wollen wissen, was Gott gesagt hat, richtig? Und dann dieser so wichtige Vers. Er wird die Erde nicht berühren. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Hier haben wir einige Punkte. Er sendet seine Engel, um sie zu sammeln, und das Zusammentreffen findet in den Wolken statt. Sie werden also mit dieser riesigen Engelschar gehen. Sie werden von ihnen schließlich gesammelt und dann werden sie in der Luft den Herrn treffen. Danach gibt es keine Trennung zwischen den Erlösten und Gott mehr. Das wird also geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Was machen die gerade gelesenen Verse mit jeder Art von geheimer Verbindung?
Nun, daran kann es nichts Geheimes geben.
Nein, deshalb warnte Jesus ja auch davor, wenn sie sagen, siehe, er ist in den Kammern, geht nicht hin. Oder wenn ihr dieses oder jenes hört, geht nicht. Deshalb sagte er in Matthäus 24, 26 bis 27, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ich habe diese Geschichte über einen Vorfall bei Vorträgen in der Schweiz schon einmal erzählt. Ich stand in dieser großen Halle in Zürich. Ich sprach über die New Age-Bewegung und den Matreya. Ich habe das schon erzählt. Es war eine ziemlich große Zuhörerschaft und während ich noch den Vortrag hielt, wurde es den Leuten zu viel, denn sie sagten, das ist eine Menge Unsinn. So etwas wie ein Matreya, der sich maskiert und als Christus ausgibt, gibt es nicht. Damals war Benjamin Cream ziemlich umstrebig mit all seinen Überschattetwerden. Einige Zuhörer standen tatsächlich auf und sie waren ziemlich lautstark. Sie sagten, nö, also diesen Unsinn wollen wir uns nicht anhören. Und damit gingen sie aus dem Saal und es war eine Menge Leute, die hinausgingen. Es ist sehr unangenehm, wenn so etwas passiert, Martin.
Ja.
Ich sagte, o Herr, es liegt auf der Hand, dass sie das nicht glauben. Bitte hilf hier etwas. Ich fuhr also mit dem Vortrag und den verbliebenen Menschen fort und sagte, nun, ich kann nichts machen, wenn sie das nicht glauben, aber das geschieht nun einmal so. Etwa 20 Minuten später gab es ein großes Gedränge und sie stürmten alle wieder zurück in den Saal. Das ist doch eigenartig, oder?
Ich kann mir vorstellen, wie überrascht du ausgesehen hast.
Ja, und ich fragte, was ist denn nun los? Zufällig war es nun so. Glaubst du an Zufall oder Vorhersehung, Martin?
Vorsehung.
Du glaubst an Vorhersehung? Zufällig war es nun so, dass an einem Veranstaltungsort, in einem großen Hotel, genau der Stelle gegenüber, wo unsere Vorträge stattfinden, Benjamin Cream vom Matreya überschattet wurde. Und das zur exakt gleichen Zeit, präzise, als ich genau diesen Vortrag hielt. Ist das nicht erstaunlich? Und als die Leute aus meinem Vortrag liefen, kam auch eine Menschentraube aus diesem Hotel. Sie riefen und schrien sich die Kehle aus dem Leib: Der Maitreya ist hier! Der Maitreya ist hier! Dabei verteilten sie die Sachen an die Leute auf der Straße. Die Leute fragten: Was ist denn hier los? Die anderen waren so aufgeregt und erzählten, wie Cream from Maitreya überschattet worden war. Da merkten sie: Oh, der Kerl, der redet ja gar keinen Unsinn. Also liefen sie zurück in meinen Saal. Hör nicht darauf, wenn es heißt, er ist in einem Hotel in Zürich.
Nein.
Geh nicht hin, denn auf diese Weise wird er nicht kommen.
Wir haben auch schon Bilder gezeigt und gewarnt, es nicht zu glauben, wenn einer der Oberrabbiner sagt, dass er sich mit dem Messias unterhält.
Dass er schon mit ihm spricht. Wir haben all diese Folien schon gezeigt. Das müssen wir nicht mehr machen. Was wird sich bei der Wiederkunft ereignen? Das ist doch die nächste logische Frage, oder? Die Bibel sagt uns, dass da die Auferstehung der Gerechten stattfinden wird. 1. Thessalonicher 4,16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Setzt das nicht voraus, dass es noch eine weitere Auferstehung gibt, nämlich der Toten, die nicht in Christus sind? Es gibt also eine erste und eine zweite Auferstehung. Das müssen wir betrachten, nicht wahr? Die Bibel erklärt sich selbst. Wie lange werden die anderen tot bleiben? Das wäre die nächste Frage. Offenbarung 20,5. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dann bezieht es sich auf die erste Aussage. Dies ist die erste Auferstehung. Das beschreibt die Wiederkunft Christi. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Gerechten. Das stellt Thessalonicher klar heraus. Und die restlichen Toten wachen weitere 1000 Jahre nicht auf. Die Leute werden jetzt sagen: Also du hüpfst vom Thessalonicher Brief in die Offenbarung und vielleicht noch zu einem Vers im Alten Testament, aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Man muss ein detailliertes Studium machen und alle Verse zusammennehmen. Hier ein wenig, da ein wenig, bis das Bild eindeutig wird. Es darf nicht verschwommen sein.
Das ist so wahr. So wird man auch das Problem nicht haben, etwas falsch auszulegen.
Richtig. Gehen wir ganz auf Nummer sicher, bei welcher Auferstehung wir dabei sein wollen, falls wir sterben, bevor der Herr wiederkommt. Bei welcher Auferstehung willst du dabei sein?
Nun, bei der ersten.
Genau. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das beinhaltet doch, dass es eine sehr traurige Sache ist, an der zweiten teilzunehmen.
Stimmt.
Die Bibel kennt also zwei Auferstehungen, die Auferstehung zum Leben und die Auferstehung zur Verdammnis. Das ist doch sehr eindeutig, oder? Bei der zweiten Wiederkunft werden die lebenden Gerechten verwandelt, denn es wird noch lebende Menschen geben. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Wir haben erst gelesen, dass Christus mit der Posaune Gottes kommen wird, richtig? Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Dieses Wir bezieht sich auf die Lebendigen. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist wieder hebräischer Parallelismus. Man wiederholt einfach den gleichen Gedanken mit anderen Worten. Das heißt, dass man das betont und Kraft hineinlegt.
Ja.
Ich liebe die Art, wie sie schrieben.
Oh ja, wie du schon sagtest, auch die Sache mit den Chiasmen.
Ja.
Das geht mit den neuen Übersetzungen verloren.
Ja, das geht völlig verloren. Man braucht die Sandwichform. Man muss sehen können, was hervorgehoben wird. Als ob jemand einen Leuchtstift genommen hätte. Aber hier nahm Gott den Leuchtstift.
Das ist ein schöner Gedanke.
Schau, hier habe ich für dich etwas versteckt. Ich möchte, dass du es siehst. Lass uns eine Zusammenfassung in 1. Korinther 15 in den Versen 20, 22 und 23 ansehen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Interessant, dass sie vorher schliefen, nicht wahr? Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Das ist ein interessanter Vers, weil es doch vorher schon Auferstehungen gab. Mose wurde auferweckt, denn wir lesen, dass Michael über Moses Leichnam eine Auseinandersetzung mit dem Teufel hatte. Doch Mose kam in den Himmel. Er sah also den Tod und wurde auferweckt. Aber er war nicht der Erstling. Er war eine Art vordatierter Scheck.
Ja.
Christus ist der Erstling. Die Auferstehung Mose war durch das Versprechen der Auferstehung Christi möglich.
Ja, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätte Mose zurückkehren müssen.
Ja, Mose repräsentiert also diejenigen, die entschlafen sind und aus dem Tod auferweckt werden sollen. Und Elia repräsentiert diejenigen, die den Tod nicht sehen werden. Deshalb diese beiden. Sie stehen für das Gesetz und die Propheten. Diese beiden kamen und waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Es ist wichtig zu wissen, dass Christus der Erstling ist. Denn die Bibel sagt im Römerbrief sehr wohl, dass der Tod von Adam bis Mose herrschte.
Ja, daran erinnere ich mich.
Damit sagt die Schrift uns, dass es das erste Mal war, dass jemand auferweckt und ihm die Unsterblichkeit gegeben wurde.
Stimmt.
Der Tod herrschte von Adam bis Mose. Das ist eine interessante Zusammenfassung. Was den Rest der Menschheit betrifft, nun, es gab noch ein paar andere. Henoch war ein Beispiel für die Welt vor der Flut, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Er war die Garantie für die Welt vor der Flut und Mose und Elia für die Welt nach der Flut, als Typus für die Auferstehung am Ende. Dazu gab es noch einige, die bei der Auferstehung Christi auferstanden sind.
Ja, und sie fuhren bei der Himmelfahrt Christi ebenfalls hinauf.
Richtig, denn es heißt, er ist emporgestiegen und hat Gefangene weggeführt.
Ja, sie waren Teil dieser Erstlingsfrucht.
Stimmt. Was deren Aufgabe im Himmel ist, sagt uns die Bibel nicht. Also wollen wir auch nicht darüber spekulieren. Das bringt uns zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Lehre von der unsterblichen Seele. Sie ist ein fester Bestandteil des ganzen Ablaufs der Ereignisse.
Sie wird auch eine große Rolle bei der Verführung in der Endzeit spielen.
Richtig. 1. Mose 2, Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an den Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. So verkündete es Gott. Kapitel 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Wir haben uns schon oft damit beschäftigt. Aber im Grunde glaubt die Menschheit genau das, Unsterblichkeit. Ein anderer Zustand, aber unsterblich.
Wenn man zwar tot ist, aber trotzdem lebendig, dann ist man unsterblich.
Ja. Ja, sie sagen gerne, die Seele geht in den Himmel. Doch leider sagt ihnen Hesekiel 18, 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben, weil Seele das gesamte Wesen meint. Die Seele ist der Lebensodem zusammen mit dem Körper aus Erde. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dieses ganze Wesen wird sterben. Es gibt kein Leben als Geist im Jenseits. 1. Timotheus 1, 17, dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Anders gesagt ist der Einzige, der unsterblich ist, Gott. Und nur Gott kann Unsterblichkeit verleihen. 1. Timotheus 6, ab Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Auftrag. So redet und handelt als solche gemäß dem Gesetz. Vers 15, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, Das macht es ziemlich eindeutig. Also ist die Lehre von der unsterblichen Seele nicht biblisch. Es ist eine römisch-katholische Lehre und es ist eine heidnische Lehre. Der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. In der New King James Version steht es ähnlich wie in der Schlachter in 1. Timotheus 6, Vers 16, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Gehen wir etwas näher darauf ein, dass es heißt, dass niemand ihn sehen kann, wenn er nämlich sündig ist.
Und weiterleben.
Denn er wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichtet werden. Es ist also offensichtlich so, dass man, um in der Gegenwart Gottes leben zu können, einen unsterblichen Körper haben muss. Also musste Mose in einem unsterblichen Körper auferweckt werden. Einer, der in der Gegenwart Gottes bestehen konnte. Als Mose vorher mit Gott zusammen war, musste Gott seine Herrlichkeit in einer Wolke verbergen. Als nun Mose darum bat, seine Herrlichkeit zu sehen, sagte Gott ihm, du kannst mich nicht sehen und leben, aber berge dich in der Felskluft und ich werde dich mit meiner Hand bedecken. Und wenn ich vorübergehe, kannst du mich von hinten sehen.
Aber nicht von vorn.
Nein, das ist unfassbar. Niemand kann in einem sündigen Zustand als Mensch leben und dabei in der Gegenwart Gottes sein. Was sagt uns das darüber, was mit denen am Ende der Zeit geschieht, die keine Reue zeigen?
Sie werden vernichtet werden.
Sie werden vernichtet werden.
Und das macht nicht einmal Gott.
Nein, weil sie an ihrer Sünde festhalten. Weil sie an der Sünde festhält, wird man mit einer Sünde vernichtet werden. Deshalb sagt die Bibel, dass der Mensch der Sünde durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichtet wird. Lass uns einfach sicher gehen, obwohl wir das schon viele Male hatten, nur um der Eindeutigkeit willen. Hier ist der Katechismus der katholischen Kirche. Die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Das ist griechische Philosophie. Es ist keine biblische Angelegenheit. Wissen Sie das? Ja? Die neue katholische Enzyklopädie sagt uns, die Seele im Alten Testament meint nicht einen Teil des Menschen. Das heißt, sie kann nicht abgetrennt werden. Sie wissen es also. Sondern den Menschen als Ganzes, als ein lebendiges Wesen. Sie sind so arrogant, dass sie angesichts dieses Wissens immer noch behaupten, dass sie der Schlange mehr glauben. Im Neuen Testament bezeichnet es gänzlich das Leben einer individuellen, bewussten Einheit. Sie sagen also, dass die Bibel das nicht lehrt, sondern sie lehren das. Wenn man es analysieren, also eine Exegese dazu machen möchte, heißt es weiter, dass das Neue Testament die Unsterblichkeit der Seele nicht im hellenistischen Sinne lehrt. Das heißt, als ein Weiterleben eines unsterblichen Prinzips nach dem Tod. Sie wissen es, Martin. Unglaublich, oder?
Es ist eine Tragödie, wenn man weiß, dass etwas, was man lehrt, nicht biblisch ist.
Genau genommen lehrt man die Lüge der Schlange.
Es ist eine Lüge.
Lass uns einen kurzen Blick auf dieses Thema Tod werfen. Das mystische Reich des Todes. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Er erhielt keine. Er ist dieses lebendige Wesen. Das ist der Grund dafür, warum man wieder zu Staub wird, wenn der Atem und damit der Stoffwechsel aufhört. Staub plus Atem ergibt die lebendige Seele. Das ist die Definition in der Bibel. Daniel 12, Vers 13. Du aber geh hin auf das Ende zu. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Was macht er also? Er wird schlafen und danach auferstehen. Die New King James formuliert es ähnlich wie die Schlachter. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das macht es noch ein wenig klarer, dass man nicht in den Himmel geht, wenn man stirbt. Erst ruhst du und dann erhältst du am Ende die Unsterblichkeit. Wir sehen das in Johannes 11, ab Vers 11. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Sie dachten, er würde buchstäblich schlafen.
Ja, als er das sagte.
Als Jesus sagte, er schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken, da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Wenn Christus über sein Volk spricht, wenn es stirbt, nennt er sie Schlafende oder Entschlafende. Sie sind nicht wirklich tot. Sie schlafen. In ihm. Sie sind lebendig, aber sie sind nicht physisch anwesend. Hiob macht es unzweifelhaft klar. Kapitel 14, 10. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht. Und wo ist er? Das hebräische Wort Chava, sterben, den Geist aufgeben, sterben, aufhören zu atmen, am Sterben sein. Nun, wie lange werden sie dahin sein, bis die Himmel nicht mehr sind? Regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf? Hiob 14, Vers 12. Die Bibel sagt, dass der Himmel wie eine Buchrolle aufgerollt wird, wenn Jesus wiederkommt. Wann geschieht das?
Bei seiner Wiederkunft.
Hier ein wenig, da ein wenig.
Es ist sehr eindeutig in Hiob.
Ja, es ist sehr eindeutig. Prediger 3, Vers 19. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus. Wie ein Tier stirbt, so stirbt auch der Mensch. Ein Tier hat einen Stoffwechsel. Und wenn dieser Stoffwechsel aufhört, ist das Tier tot. Und genau das Gleiche geschieht beim Menschen. Es ist also ziemlich eindeutig. Die römisch-katholische Kirche ist sehr hartnäckig, dass die Version der Schlange bevorzugt. Ganz klar, schließlich wird sie auch der Mensch der Sünde genannt. Sie wollen an der Sünde festhalten, sie ist die Gesetzesübertretung, aber sie wollen beides gleichzeitig haben. Sie wollen auch die Unsterblichkeit haben. Also definieren wir einfach neu, was Gott gesagt hat, richtig? Papst Leo X veröffentlichte am Montag, den 19. Dezember 1513, eine Bulle, worin er erklärte: Wir verdammen und verwerfen alle, die behaupten, dass die intelligente Seele sterblich ist. Der Grund, warum er das tat, lag darin, dass die Reformatoren, unter ihnen Martin Luther, glaubten, dass man im Tode schläft.
Ja.
Die Bulle richtete sich gegen die wachsende, wie sie es nannten, Ketzerei. Jener, die die natürliche Unsterblichkeit der Seele verneinten und sich zur bedingten Unsterblichkeit des Menschen bekannten. Dass nämlich der Mensch unter der Bedingung des Gehorsams unsterblich ist.
Sie waren also völlig dagegen und man war ein Ketzer, wenn man das glaubte.
Richtig. Martin Luther traf folgende Aussagen. Wir sollten lernen, unseren Tod im rechten Licht zu sehen, sodass wir deshalb nicht in Schrecken versetzt werden brauchen, wie es der Unglauben macht. Denn in Christus ist es nicht wirklich Tod, sondern ein feiner, süßer und kurzer Schlaf, der uns befreit von diesem Tal der Tränen, von Sünde und von der Furcht und dem äußersten Ende des wirklichen Todes und von all den Missgeschicken dieses Lebens. Wir werden sicher und ohne Sorge sein, für einen kurzen Moment süß und sanft ruhen, wie auf einem Sofa bis zu der Zeit. Wenn er uns zusammen mit all seinen geliebten Kindern auferwecken wird, zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude. Stimmt nun das, was Martin Luther glaubte, mit der Bibel überein?
Ja, und es klingt genau genommen ziemlich angenehm.
Ja.
Wie etwas, worüber man nicht entmutigt sein sollte.
Nun Martin, was ist mit all diesen Geschichten über Erscheinungen von Geistern und Menschen, die mit einem sprechen?
Genau hier kommt die Verführung herein.
Richtig.
Das ist eine sehr gruselige Sache.
Wenn nur die Toten nichts wissen, wer spricht dann bei so einem Ereignis mit dir?
Es muss etwas Spirituelles sein.
Ist es dann ein Wesen von Gott?
Nein.
Verbot Gott nicht die Kommunikation mit den sogenannten Toten?
Doch.
Warum?
Weil er wusste, dass sie das auf den Weg
des Verderbens,
der Sünde und des Verderbens führen würde.
Richtig. Wenn man mit so einem Wesen spricht, spricht man in Wirklichkeit mit einem Dämon. Ich weiß es nicht. Du siehst ja wie ein anständiger Kerl aus. Also denke ich nicht, dass du jemals mit Spiritismus in Berührung gekommen bist, wie ich es tat. Du hast keine Ouija-Bretter oder dergleichen benutzt, oder?
Nein, aber ich höre, dass das sehr beliebt ist, sogar als Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Also gibt es einen Haufen Leute,
die mit den Toten kommunizieren, dabei sprechen sie mit Dämonen. Als meine Mutter schon tot war, versuchte ich mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen. Und ich sprach tatsächlich mit dämonischen Wesen. Wir benutzen auch ein Ouija-Brett. Meine Frau und ich machten das einmal und sprachen mit diesen Wesen. Wir waren Atheisten, aber wir sprachen mit Wesen. Ist das nicht interessant? Ja, das ist doch ein Widerspruch in sich. Eine logische Unvereinbarkeit. Sie und ich hatten unsere Finger auf diesem Glas und es buchstabierte. Ich fragte dann nach meiner Mutter. Es buchstabierte dann alle möglichen dummen Sachen. Ich blieb hartnäckig. Ich wollte mit ihr sprechen. Und dann lief dieses Glas plötzlich amok. Und es wirbelte über dieses Ding. Man konnte es einfach nicht aufhalten. Wenn so etwas passiert, dann stellen sich einem die Nackenhaare auf. Dieses Glas wurde also verrückt und buchstabierte: Fahr zur Hölle.
Was?
Und als es Fahr zur Hölle fertig buchstabiert hatte, flog das Glas unter unseren Fingern durch den Raum. Also Martin, da weißt du, dass du es nicht mit normalen Dingen zu tun hast, sondern mit den Übernatürlichen. Man spricht also mit dämonischen Mächten. Als König Saul mit der Hexe von Endor sprach, war ein Schleier dazwischen. Er sprach also nicht direkt zu diesem Wesen, aber dieses Wesen war ein Dämon, der sich als Samuel verstellt hatte. Martin, Luther fährt fort, denn weil wir es Schlaf nennen, wissen wir, dass wir nicht darin verbleiben werden, sondern wieder auferweckt und leben werden. Und dass auch die Zeit, während der wir schlafen, uns nicht länger erscheint, als wenn wir gerade eingeschlafen wären. Daher werden wir uns tadeln, dass wir in der Stunde unseres Todes über einen solchen Schlaf überrascht oder erschreckt waren. Plötzlich werden wir lebendig aus dem Grab und von der Verwesung hervorkommen, gänzlich frisch und gesund mit einem reinen, freien und verherrlichen Leben, und wir werden unseren Herrn und Heiland Jesus Christus in den Wolken begegnen. Martin, verstand er es?
Ja, er verstand, was die Bibel tatsächlich darüber lehrt.
Die Schrift bietet überall solchen Trost, der vom Trost der Heiligen spricht, als ob sie eingeschlafen und zu ihren Vätern versammelt wären, das heißt, den Tod durch ihren Glauben und Trost in Jesus überwunden haben und zusammen mit den Heiligen, die ihnen im Tod vorausgegangen waren, auf die Auferstehung warten. Das ist eine absolut biblische Darlegung dessen, was die Bibel sagt.
Ja, Satan wird definitiv das Gegenteil gebrauchen, um zu verführen.
Wie wichtig ist es, dass man das weiß?
Ich denke, es wird um Leben und Tod gehen.
Wenn also hier am Ende der Zeit plötzlich geliebte tote Menschen anfangen, anderen zu erscheinen? Nun, ich habe in meinen schrecklichen Tagen Seancen beigewohnt, bei denen Wesen sprachen. Und sie waren im Himmel in so hohen Positionen, dass sie sogar die Stellung Christi übertrafen. Ich spreche da über Seancen mit Cecil John Rhodes, der da erschien und über Aussagen, dass sogar Adolf Hitler in der Hierarchie eine bessere Stellung als Jesus Christus hätte. Solche Gotteslästerung. Und dann werden falsche Christusse erscheinen. Wenn man diese Dinge weiß, wird man nicht verwirrt werden. Man weiß, wie Christus kommt und dass er in der Luft bleibt, dass also keine Macht mit dir reden kann.
Little Light Studios machte ein großartiges Interview mit jemandem, der an solchen Dingen teilnahm. Ich werde den Link dazu setzen.
Ausgezeichnet.
Aber dann gibt es noch etwas Interessantes. Ich erinnere mich, dass du das vor längerem erwähntest, als wir die Folge zu UFOs machten, was auch daran anknüpft.
Ja, unbedingt.
Little Light Studios hatte dazu auch eine gute Reportage. Ich werde diesen Link auch dazu setzen. Doch all das wird Teil des Endzeit-Szenarios.
Wir müssen am Ende der Zeit nach all diesen Verführungen Ausschau halten. Diese Sache mit Wesen, die in Raumschiffen erscheinen und auch die Manifestationen, die auftreten, wenn diese Wesen auftauchen, sind ziemlich die gleichen, die man in einigen pfingstlerischen Kirchen findet.
Ganz genau.
Man fängt an, in Zungen zu sprechen, fängt an, umzufallen, all diese Dinge. Es ist ein Zustand der Hypnose. Und das sind Geistwesen, die vorgeben, andere Wesen zu sein. Wenn man diese Dinge weiß, wird man nicht verführt. Martin Luther war aber nicht der Einzige, der das verstand. Die anderen Übersetzer der Bibel, wie William Tyndale, verstanden es ebenso. Er schrieb dazu einen Artikel. Er kam der wiedererwachten Lehre der bedingten Unsterblichkeit zur Hilfe. Schon ganz früh, als diese Reformation anfing, beeindruckte Gott die Reformer mit dieser Wahrheit. Und es ist einfach nicht vorstellbar, dass schon die nächste Reihe sie wieder verwerfen und zum alten Irrtum zurückgehen würde. Es steht nicht so in ihrem Katechismus.
Das zeigt dir wieder, was für eine kraftvolle Verführung das ist.
Das stimmt. Diese Lehre wurde also wiederbelebt, dass die Unsterblichkeit nur bedingt ist. Dies, wie auch andere Lehren, brachten ihn in direkten Konflikt mit dem Vorkämpfer des Papsttums, Thomas More, der Tyndale und Luther vehement widersprach. Luther sagte mit den Worten von More, dass alle Seelen liegen und bis zum Weltuntergang schlafen. 1530 antwortete Tyndale nachdrücklich darauf. More war ziemlich sarkastisch und sagte, ihr sagt, dass die Seelen bis zum Weltuntergang schlafen. Nein, das tun sie nicht. Sie gehen in den Himmel. Sie sind unsterblich, richtig? Oder in die Hölle oder ins Fegefeuer oder wohin auch immer. Tyndale antwortete auch sehr sarkastisch. Und indem ihr die Seelen der Verstorbenen in den Himmel, die Hölle und das Fegefeuer steckt, da sprach er Thomas More an, zerstört ihr die Argumente, womit Christus und Paulus die Auferstehung beweisen. Wenn die Seelen im Himmel sind, sagt mir nochmals, warum sie nicht in einer genauso guten Lage wie die Engel sind. Welchen Grund gibt es dann für eine Auferstehung? Eine gute Frage. Wenn man da oben glücklich und mit allen Engeln zusammen ist, warum braucht man dann noch auferweckt zu werden? Das wäre doch Zeitverschwendung, richtig?
Ja.
Er führte sein Argument sogar noch weiter aus, weil er zeigte, dass die päpstliche Lehre diesbezüglich in Konflikt mit dem heiligen Paulus steht. Nein, Paulus, jetzt wird er richtig sarkastisch. Du bist ungebildet, geh zu Meister More und lerne etwas Neues. Wir sind nicht die Elendsten, auch wenn wir nicht auferstehen. Denn unsere Seelen gehen, sobald wir tot sind, in den Himmel und erleben dort eine so große Freude wie Christus, der auferstanden ist. Und ich wundere mich, dass Paulus die Thessalonicher nicht mit dieser Lehre getröstet hat, wenn er gewusst hätte, dass die Seelen ihrer Toten wieder auferstehen. Wenn die Seelen gemäß eurer Lehre mit genauso großer Herrlichkeit wie die Engel im Himmel wären, zeigt mir, welchen Grund es dann für die Auferstehung gibt. Martin, Sie verstanden es. Wenn man zu Catholic Religion geht, steht da, dass das Konzil von Trient so entschied, im Fegefeuer können die Seelen ihre Schuld nur durch Leiden selbst austilgen. Es gibt also keine Erlösung durch den Glauben, keine verliehene oder zugerechnete Gerechtigkeit Christi. Du musst durch deine Werke gerettet werden, sogar noch im Tod. Martin, wenn man dieses kleine Auto betrachtet und das Schild »Roste in Frieden«, dann trifft es das genau. Es rostet in Frieden. Doch es wird keine Auferstehung erleben.
Nein.
Aber diejenigen, die in Frieden ruhen, die werden es erleben. Wenn diese Auferstehung geschieht, wird das ein sehr freudiger Tag werden. Doch zuvor musst du noch gerichtet werden, nicht wahr?
Ja.
Denn wenn Jesus kommt und dich von den Toten auferweckt, dann muss er dich schon gerichtet haben. Das ist das Voruntersuchungsgericht,
richtig,
das im Himmel stattfindet.
Es ist biblisch.
Ja.
Viele Leute sagen, nein, es ist nicht biblisch. Aber wenn er seinen Lohn und den Urteilsspruch mitbringt, liegt es auf der Hand, dass es schon stattgefunden haben muss.
Das ist doch so logisch. Dass die Leute das nicht sehen, ist nicht zu glauben. Und er wird allen gemäß ihren Werken vergelten, nicht wahr? Das bedeutet, dass es ein Gericht gegeben haben muss. Römer 2, Vers 7. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Es gibt etwas, was man tun muss, um es zu erlangen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15. Das ist eine sehr interessante Reihenfolge in 1. Korinther 15 ab Vers 51. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das bedeutet also, dass es eine Auferstehung geben wird und die Lebenden zur gleichen Zeit verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Martin, wenn wir die Unsterblichkeit erst bei der Auferstehung erhalten, dann hat niemand außer diesen paar wenigen, die typologisch auf diese Weise hervorgehoben wurden, Unsterblichkeit erhalten, oder? Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Es ist doch glasklar.
Ja, es ist so eindeutig.
Und niemand in den Kirchen da draußen predigt es.
Ja, sie nehmen den letzten Vers 55 und versetzen damit die Person in den Himmel. Hätten sie aber die vorigen Verse gelesen,
die sie auslassen,
könnte das gar nicht passieren, weil das nur bei der Auferstehung geschieht.
Richtig. Lass uns auf Nummer sicher gehen. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Meint an jenem Tag den Todestag oder die Wiederkunft?
Die Wiederkunft.
Es wird ja beschrieben. Es steht glasklar in der Schrift. Was ist das für eine Erleichterung? Als mein Vater starb, hatte ich eine sehr seltsame Erfahrung. Ich war in der Nacht, als er starb, allein an seinem Bett im Krankenhaus. Sein Atem wurde einfach immer schwächer und schwächer und schwächer. Dann starb er schließlich. Er hörte zu atmen auf. Martin, als er aufhörte zu atmen, saß er plötzlich mit ausgebreiteten Armen im Bett, so als ob er jemanden begrüßen würde. Und mir war wirklich sehr seltsam zumute. Ich fuhr in jener Nacht vom Krankenhaus nach Hause und nahm wahr, dass noch jemand bei mir im Auto war, ein Wesen. Es war ein sehr eigenartiges Geschehen. Erinnere dich, dass ich mit Spiritismus getränkt war. Ich kam nach Hause und setzte mich auf einen Stuhl in der Stube. Die Türen waren alle zu, als plötzlich der Vorhang aufging. Wenn so etwas passiert, ist das sehr merkwürdig. Aber in meiner Unwissenheit sagte ich im Grunde, leb wohl zu diesem Wesen, wobei ich tief im Inneren überzeugt war, dass es der Geist meines Vaters war. Wer brachte diese Manifestationen hervor, um mich zu lehren?
Satan.
Und macht er das überall auf der Welt?
Ja.
Benutzt er Filme, um das zu bewerben?
Immer wieder.
Die ganze Zeit hinweg? Das ist seine Trumpfkarte.
Ja.
Und genau deshalb müssen wir in der Schrift verwurzelt sein. Nämlich um zu verstehen, worum das alles geht.
Das ist so wichtig, denn das ist, wie du schon sagtest, die Trumpfkarte. Die wird er auch einsetzen, denn was die Verstorbenen betrifft, hat das eine umfassende Wirkung auf deine Emotionen.
Man hat ja dieses Verlangen, doch mit ihnen zu kommunizieren, richtig? Deshalb wollte ich ja mit meiner Mutter sprechen. Sie starb, als ich 12 war. Weißt du, was für eine Erleichterung das war, als ich entdeckte, was die Schrift dazu sagt?
Als ich die Situation und den Zustand der Toten begriff, war das so erleichternd.
Dem Himmel sei Dank, dass es so ist. Denn man hat immer diese Idee, dass sie da oben im Himmel ist und ihre Nägel abkaut, während sie beobachtet, was du tust, all das alberne, dumme, lächerliche und gefährliche, während sie all die Sünden sieht, die du begehst. Das muss doch ein Albtraum sein, das alles zu beobachten, nicht wahr? Oder zu sehen, wie die eigenen Kinder sich durchkämpfen und schwere Zeiten durchmachen und keiner da ist, der sich um sie kümmert. Einige enden in Pflegeheimen und sind unglücklich, andere sind glücklich, wie auch immer. All das verschwindet plötzlich, denn Tote wissen nichts und schlafen. Gott weiß das alles, aber er ist auch der Einzige, der dich davon befreien kann, von all den Fehlern und all diesen Dingen. Also sollte man seine Sünden Gott bekennen und mit Gott wieder ins Reine kommen wollen. Deshalb sollte man ihm vertrauen. Gott sei Dank, dass unsere Lieben von all den Schwierigkeiten, die wir durchmachen und von den Fehlern, die wir begehen, nichts mehr mitbekommen. Matthäus 24, Vers 30 sagt uns, was mit den Gottlosen bei der Wiederkunft geschieht. Erinnern wir uns, es wird Tote geben, die noch für 1000 Jahre nicht auferstehen. Aber es wird auch noch Lebende geben. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier hat man eine große Menge, die nicht sehr glücklich ist. Sie klagen. Was geschieht mit ihnen? Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer. Ich denke, dass die Leute Nachrichten schauen sollten, um zu wissen, von wem wir sprechen, richtig?
Genau. All diese Führer, alle, die Teil davon sind.
Wer Teil davon ist? Wer sind diese großen Männer und wer sind diese reichen Männer? Wer sind diese Mächtigen und Heerführer? Und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Martin, Sie haben immer noch Zeit zum Nachdenken.
Ja.
Ich denke, dass einige der Könige der Erde noch die Seiten wechseln könnten. Nebukadnezar tat es. Aber sie werden dünn gesät sein. Vielleicht werden einige der Reichen die Seiten wechseln und ihre Energie in Gottes Seite stecken, anstatt in das, was sie momentan tun. Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Das sind die Engel, um Gericht zu halten. Über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Martin, diese Verse 14 und 15 aus dem Judasbrief, wie viele Menschen und wie viele Programme sprechen den Namen des Herrn zu Nichtigem aus und machen sich ungeniert über ihn lustig?
Ich denke, es grenzt schon an ein Wunder, wenn man eines findet, dass Gott nicht lästert oder seinen Namen unnütz gebraucht.
Die meisten Schauspieler dieser Welt gehören doch geheimen Bruderschaften an, nicht wahr? Und diese Geheimgesellschaften sind, besonders wenn man in die oberen Grade kommt, luziferisch. Und sie hassen Christus. Deshalb gehört es für sie zur zweiten Natur, den Herrn des Herrn unnütz zu gebrauchen. Sie gebrauchen ihn ausdrücklich in buchstäblich jeden Film. Deshalb ist es mir unmöglich, mir einige dieser Dinge anzusehen.
Das ist wahr.
Weil es grauenhaft ist, wie sie spielen. Wenn sie das Gleiche mit dem Namen der Propheten einiger anderer Religionen machen würden, würden sie dafür vielleicht gelyncht werden. Zephania 1, 14 bis 15. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Es gibt also zwei Gruppen.
Ja.
Die einen sagen, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette.
Der beste Tag überhaupt. Wunderbar, voller Herrlichkeit.
Während er der schlimmste Tag überhaupt ist.
Ja, für die anderen.
Ja, für die andere Gruppe. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das ist ein sehr interessanter Vers. Man kann nicht in der Herrlichkeit seiner Gegenwart bestehen, wenn man sündhaft ist wie der Mann der Sünde.
Weißt du, wir haben diese zwei Erklärungen, wie unterschiedlich es für die verschiedenen Gruppen sein wird. Das Traurige daran ist, dass es ihre eigene Entscheidung war.
Es ist ihre eigene Entscheidung. Wenn man an der Sünde festhält, wird man zusammen mit ihr vernichtet.
Ja, vielleicht sollte man nicht nur traurig sagen, es ist zwar traurig, aber auch gut.
Ja.
Es ist deine Entscheidung.
Richtig. Was kommt aus dem Mund des Herrn heraus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.
Richtig. Also, sie werden durch das Wort gerichtet werden.
Ja.
Und durch das Gesetz Gottes.
Das ist der Standard.
Jeremia 25, 33 macht es sehr eindeutig. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Wie kommen Sie nur auf diese Vorstellung eines zeitlichen Millenniums, in dem jeder bekehrt wird?
Stimmt, hier auf der Erde.
Das passiert nicht, es ist nicht biblisch. Das heißt also, dass sie nicht beklagt, gesammelt oder begraben werden können, weil die lebendigen Gerechten nicht mehr da sind. Und jeder andere ist?
Tot.
Ja, tot. Sie werden zu Dünger auf dem Erdboden. Das ist die Realität. Zephania sagt uns, wie vollständig diese Zerstörung sein wird. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Was passiert mit dem Tierreich?
Das Gleiche.
Es wird nichts übrig bleiben.
Auf der Erde wird nichts Lebendiges übrig bleiben.
Die Erde kehrt zu ihrem ursprünglichen Zustand zurück, wüst und leer. Der Abyssos, Abyss,
über dem der Geist Gottes schwebte.
Richtig, wir wollen sicher gehen. Psalm 110, Verse 5 und 6. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern, aufhäufen Erschlagene, wird Häupter zerschmettern weithin auf der Erde. Was sagt dir das über die Führer der Welt in den letzten Tagen?
Sie werden mit dem Mensch der Sünde vernichtet werden.
Martin, ich sehe mir all diese Ereignisse an. Diese schreckliche Tyrannei, die überall auf der Welt stattfindet. Wie die Könige der Welt über ihre Untertanen herrschen. Wie sie in Lager zusammengepfercht und schlecht behandelt werden. Ich sehe mir einige der Statistiken an. Wie sich die Prozeduren, die gegenwärtig angewendet werden, sich auf die Menschen auswirken. Wie viele Menschen sterben? Wie viele Kinder missgebildet zur Welt kommen? Wie viele Kinder, Babys, Totgeburten sind? Das Leiden in der Welt ist unfassbar.
Und wie du sagtest, wird viel davon von diesen Großen eingesetzt.
Ja, ich frage mich, ob sie wissen, was kommen wird. Tun sie das, weil sie verführt sind? Handeln sie so aus Überzeugung? Ich denke, sie sollten vom Gewissen überführt werden und sich ansehen, was die Welt durchmacht. Sie sollten sich die Frage stellen, Gehen wir in rechter Weise mit dem Erbe des Herrn um? Mit jenen, für die er starb? Jeremia Kapitel 4, Abvers 23. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Das ist so, weil der Himmel wie eine Buchrolle zusammengerollt wurde, nicht wahr? Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erhebten und alle Hügel schwanken. Ich schaute, und siehe, da war kein Mensch mehr. Und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Es gab also keine Vögel. Ich schaute, und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden, und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Denn so spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Darum wird die Erde trauern und der Himmel droben sich in Schwarz kleiden, weil ich entschlossen bin, zu tun, was ich gesagt habe. Und es reut mich nicht und ich gehe nicht davon ab. Das hier geschieht also bei der Wiederkunft Christi. Alles ist zerstört, aber es ist noch nicht das Ende. Es wird noch etwas im Himmel stattfinden und dann wird es ein drittes Kommen Christi für einen finalen Schlusspunkt all dieser Dinge geben. Die Bibel ist eindeutig. Die Städte werden bei der Wiederkunft zerstört und die lebenden Gottlosen werden erschlagen werden. Anders gesagt, kann es keine heimliche Entrückung geben.
Nein.
Das ist nicht möglich.
Besonders, wenn man diese Verse in Jeremia liest.
Also, alles, was sie über die geheime Entrückung sagen, entstammt einer jesuitischen Lehre. Der Dispensationalismus. Wir hatten die Weiterentwicklung dieser Lehre, die aus dem jesuitischen Stall und von Rom kommt. Das ist in die Welt eingedrungen und die Evangelikalen lehren keine biblische Lehre, sondern eine jesuitische Lehre. Wir lesen im 2. Thessalonicher 1, Verse 6 und 7, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Was für ein wunderbarer Vers. Ein Tag der Vergeltung kommt. Und wenn man Vergeltung erleben will, dann wähle das. Aber wenn man mit Gottes Volk Ruhe haben möchte, nun, dann ist das eine andere Entscheidung. Offenbarung 20, Verse 1 und 2 besagt, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Martin, der Teufel, ist für 1000 Jahre hier gebunden. Er ist in diesem Sinne gebunden, dass hier niemand übrig geblieben ist, den er verwirren oder in die Irre führen kann.
Ja, alle sind tot.
Er sitzt auf einem zerstörten Planeten.
Und er kann über all das nachdenken.
Satan ist durch Ketten der Umstände für 1000 Jahre gebunden. Psalm 68, Vers 7 sagt, den Einsamen gibt Gott ein Zuhause. Die Gefangenen führt er heraus ins Glück. Die Empörer aber bleiben in der Öde. Sind das nun geistliche Ketten, Ketten der Umstände oder sind sie buchstäblich?
Das sind die Umstände.
Genau. Auf gleiche Weise ist der Teufel durch Ketten der Umstände gebunden. Das geschieht also während des Millenniums. Mille bedeutet 1000 und annum Jahr, also 1000 Jahre. 1000 Jahre lang sollen die Toten nicht auferstehen. Die gottlosen Toten. Die Bibel sagt, dass sie 1000 Jahre lang nicht auferstehen werden. Alle Tiere, alle Städte, alles ist zerstört. Die Gerechten sind dem Herrn in der Luft begegnet und sind mitgenommen worden. Und die Toten, die nicht in Christus sind, bleiben tot. Nur der Teufel und seine Engel sind hier durch Ketten der Umstände gebunden. Martin, das ist im Grunde die Zusammenfassung, richtig?
Ja.
Wenn nun die Bibel von der Schlacht von Armageddon spricht, was ist diese Schlacht? Wenn die Bibel von der Schlacht von Gog und Magog spricht,
ja.
Was hat es mit dieser Schlacht auf sich? Wie passen sie zur Heiligen Schrift? Ganz klein heruntergebrochen ist die Schlacht von Armageddon im Grunde das, was geschieht, wenn Christus wiederkehrt. Er führt Krieg gegen all diese Könige und all diese Reuelosen, und sie werden durch die Herrlichkeit seines Kommens vernichtet und durch die Stärke der siebten Plage. Aber ich denke, das sollten wir etwas detaillierter abhandeln und herausarbeiten, was diese Schlachten sind, die da stattfinden. Wie Armageddon, die Ereignisse während des Millenniums und auch die Schlacht von Gog und Magog beschrieben wird. Dann können wir alles zusammenfassen und haben eine korrekte Reihenfolge, eine biblische Reihenfolge bezüglich der Abfolge der Ereignisse.
Ja, gut.
Vielleicht sollten wir einen Teil 2 machen und dieses Gespräch in einer weiteren Folge fortsetzen.
Ja, das wäre sehr gut.
Okay, wollen wir jetzt beten? Himmlischer Vater, das zweite Kommen wird ein sehr großes, herrliches Ereignis sein. Aber es wird wahrscheinlich für die große Mehrheit der Menschheit auch ein sehr tragisches Ereignis sein. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass wir die Abfolge der Ereignisse verstehen und dass wir auch verstehen, was wir dabei zu tun haben, nämlich unsere Sünden bekennen, uns von unseren Sünden abzukehren und die Gerechtigkeit Jesu in Anspruch zu nehmen. Denn Gerechtigkeit durch Glauben ist der große Pass, den wir brauchen. Und Heiligung ist unsere Eignung für den Himmel. Segne uns bei unseren Entscheidungen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.